Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur Folge 27 beim Podcast Krebs, was nun? Ihr hört es schon wieder, es heilt etwas. Wir sind beim Außentermin bei der Bremer Krebsgesellschaft und mir gegenüber sitzt Lydia. Hallo Lydia.
Hallo.
Lydia, stell dich doch mal bitte vor und vielleicht auch die Bremer Krebsgesellschaft, was ihr so macht.
Sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung, dass wir sprechen können. Mein Name ist Lydia Waldmann. Ich bin Sozialpädagogin und Psychoonkologin bei der Bremer Krebsgesellschaft. Die Bremer Krebsgesellschaft ist ein Verein, ein unabhängiger Verein in Bremen. Und wir unterstützen Menschen rund um das Thema Krebs. Soll heißen, wir wollen Unterstützung bieten, so ein bisschen nach dem Motto zuhören, begleiten, helfen. So als Schlagworte. Wir sind eine Beratungsstelle, aber nicht nur, sage ich immer. Also wir können Menschen beraten, die eine Krebserkrankung haben, aber genauso auch Angehörige, die dann unser Beratungsangebot nutzen. Wir sind ein multiprofessionelles Team, also wir sind aus verschiedenen Berufsarten zusammengekommen, sind alle aber ausgebildet in der Psychoonkologie, also haben einen Schwerpunkt. Und es geht ja um die Ängste, Nöte rund um die Erkrankung. Es geht aber auch um Krankheitseinordnung, wo stehe ich? Und dann aber auch so Themen wie, was steht mir zu als krebserkrankter Mensch?
Wo sich die ganze Folge heute eigentlich drum dreht. Ja.
Genau, und ich würde fast sagen, fast jede zweite Beratung bei uns geht in die Richtung. Was kann ich jetzt tun? Also was gibt es für Möglichkeiten? Und dafür bin hauptsächlich ich zuständig für psychosoziale Beratungsanliegen, aber auch sozialrechtliche Fragen. Denn wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, wir wollen Entlastung bieten. Durch Wissen, durch Infos und wie sich die Menschen entscheiden, das obliegt ihnen. Aber wir wollen das Angebot schaffen.
Ja, einfach Wege aufzeigen. Ob sie den selber gehen, dann ist jedem selbst überlassen, ne?
Ja. Aber wir schwingen mit. Also es gibt da auch nicht irgendwie, dass wir sagen, so und so ist es. Mhm. Denn es gibt ja kein Patentrezept, was wir aus der Tasche ziehen. Aber es ist schon ganz gut, wenn die Menschen Bescheid wissen und so viele Möglichkeiten wie möglich sehen, ne? Und aufgezeigt bekommen von uns.
Ja, das ist, ja, ich sag mal, heute auch die nächste. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen. Wahrscheinlich werden wir zwei Folgen machen daraus, weil wir kriegen ziemlich viele Zuschriften und darunter sind auch ziemlich viele Mythen. Also man fängt dann an zu googeln und erkennt gleich, das ist ein Thema, was man gar nicht so einfach mit ein, zwei Worten erschlagen kann, sondern da gibt es ein Ja, Aber. Ich sag mal, vielleicht in dieser Folge und diesen zwei Folgen für uns jetzt ganz gut ist, dass wir damit einmal aufräumen können. Ne? Mhm. Der erste oder die erste Sache, die ein Krebskranker ja sofort immer hört, ist, du musst einen Schwerbehindertenausweis irgendwie beantragen. Jetzt kommt dann sofort die Frage, wo und warum eigentlich?
Wichtige Frage und bei uns auch häufig gestellt. Ja. Und da kann ich ein bisschen was sehr gerne zu sagen. Also einmal finde ich ganz wichtig, wenn schon kommt an Menschen herangetragen, du musst, dass wir da schon mal sagen, nein, das muss die Person nicht. Aber wir sind tatsächlich hier eher pro Schwerbehindertenausweis. Mhm. Wir sagen schon, gerade für Menschen, die im berufsfähigen Alter sind, also noch wichtiger als für Rentner und Rentnerinnen, ist dieser Schwerbehindertenausweis. Es ist für viele ein Thema der Name. Also die sagen, viele krebserkrankte Menschen sagen, was, jetzt bin ich auch noch behindert, in Anführungszeichen.
Schwarz auf weiß. Ja.
Und das schreckt häufig ab. Das heißt, wir versuchen auch zu sensibilisieren dafür. Also uns ist es sehr bewusst, dass der Name viel macht mit den Menschen. Aber wir, auch da wieder Info, wir geben die Information, was sind denn jetzt die Vorteile? Und beim Schwerbehindertenausweis ist es so, nehmen wir jetzt mal einen Menschen, der im berufsfähigen Alter ist, also unter 60, sage ich jetzt mal, ne? Da hat der Mensch bestimmte Vorteile, wenn man den beantragt, nämlich, ich sage jetzt mal, die fünf Hauptpunkte sind, man hat mehr Urlaub, man hat einen besseren Kündigungsschutz, man könnte, je nachdem wie alt man ist, früher in die Altersrente. Und man hat einen steuerlichen Vorteil. Das heißt, man hat eine Steuererleichterung bei dem Lohnsteuerjahresausgleich. Des Weiteren ist es so, dass der Ausweis einen sogenannten, das nennt man Nachteilsausgleich. Also ich sag immer, am besten wäre, man hat das gar nicht. Also man hat weder Krebs, noch braucht man diesen Ausweis. Aber wenn schon die Erkrankung, dann ist so unsere Haltung, dann doch alles mitnehmen, was man an Möglichkeiten hat der Vergünstigung.
Man hat sich das ja nicht ausgesucht. Eben. Also das muss man, glaube ich, auch mal so sehen. Oder ich sehe das so. Ja. Das ist halt ein Schicksalsschlag.
Ja.
Und wenn ich Hilfe bekomme, dann, ja, warum soll ich die nicht annehmen? Ne?
Das Einzige, wo wir manchmal abwarten sind, ist, wenn Menschen sich gerade verbeamten lassen wollen. Da holen wir uns manchmal noch Rat ein oder gucken nochmal, ob wir nochmal an jemanden verweisen. Und sonst sind tatsächlich aus unserer Sicht nur Vorteile da mit dem Ausweis.
Und die Vorteile, die du eben genannt hast, die sind unabhängig vom Einstufungsgrad dann, also auf jeden Fall über 50.
Genau, ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Also ein Grad der Behinderung, so heißt das, von 50 bekommt man in der Regel bei jeder Krebserkrankung. Mhm. Es gibt manchmal Unterschiede, also zum Beispiel weiße Hautkrebs, ne? Je nachdem, wie ausgeprägt der ist, kann es auch sein, dass man den vielleicht auch nicht bekommt. Aber ich sag mal, in der Regel 50 Grad der Behinderung. Mhm. Und dann hat man diese Vorteile, die ich genannt hatte. Jetzt gibt es Krebserkrankungen, du weißt es, metastasierte Krebserkrankungen oder dergleichen. Da kriegt man auch einen höheren Grad der Behinderung. Das würde bedeuten, dass man eine höhere Steuererleichterung hat. Also je höher dieser Grad der Behinderung ist, könnte man so übertragen, desto stärker eingeschätzt ist die Erkrankung. Ja.
Also lohnt sich doch da auch nochmal um die 10% doch nochmal, ich sag mal, nicht zu falschen, sondern einen Einspruch einzulegen, dass man anderer Meinung ist.
Ja. Oder zum Beispiel bei metastasierten Krebserkrankungen würde man den unbefristet bekommen. Einfach deswegen, also eine Krebserkrankung gilt als chronische Erkrankung. Ja. Also man hat länger damit zu tun als andere Erkrankungen. Mhm. Und jetzt gibt es Menschen, die meisten kriegen in der Regel für 5 Jahre den Ausweis und haben dann die Vorteile für diese 5 Jahre.
Okay.
Wenn man aber eine Metastasierung hat oder mehrere chronische Erkrankungen noch zusätzlich, könnte ja auch sein, dann ist es durchaus Usus, dass man dann eben den unbefristet bekommt. Ne? Und sonst wäre es so, wenn der ausläuft, also wir helfen auch, also auch die ganze Einordnung, stimmt das jetzt oder nicht, weil wir einfach sagen, das ist was die Menschen mitnehmen können, was wirklich auch eine Hilfestellung sein kann.
Apropos mitnehmen, bevor jetzt alle Zettel und Stift holen, wie kann man euch erreichen? Oder sage ich es mal so, wir haben ja nicht nur Zuhörer in Bremen, sondern wenn jetzt auf einmal jemand sagt, oh Gott, ich habe gar keinen beantragt oder meiner ist befristet, obwohl ich metastasiert bin, wo, an wen kann man sich wenden oder wie findet man euch am schnellsten? Genau.
Also wir sind ja die Bremer Krebsgesellschaft, unser Hauptsitz ist am Schwarzen Meer in Bremen.
In Bremen, wollte ich gerade sagen.
Genau. Und wir haben aber auch noch eine Zweigstelle in Bremen-Nord. Man kann uns googeln, wir sind auf Instagram, könnt auch gerne uns folgen. Auch da sind wir jetzt schon weit vorne.
Sehr gut.
Es ist aber so, also jedenfalls bei den Krebsgesellschaften, ne, ist die Idee, dass es in jedem Bundesland eine Krebsgesellschaft gibt oder eine in der Krebsberatungsstelle.
Also mindestens eine pro Bundesland.
Genau, und da könnt ihr gucken, wo ihr eben lebt, was ist die größere Stadt und was gibt es da. Das würde ich immer empfehlen, weil die Beratungsstellen einfach, also erstmal sind da Expertinnen und Experten. Man kennt das vielleicht auch aus dem Krankenhaus, auch aus Arztpraxen, es ist immer zu wenig Zeit. Mhm. Es ist ja immer ein großer Komplex, wo man sich da drin befindet mit dem Krankenhaus. Und deswegen ist es oft hilfreich, in eine kleinere Beratungsstelle zu gehen. Und jetzt nochmal zu dem Schwerbehindertenausweis, da helfen wir. Wir können dann auch in der Region sagen, wer ist zuständig. Also jetzt mal für Bremen kann ich sagen, gibt es ein Amt.
Ja.
In Niedersachsen ist es zum Beispiel Hildesheim als größeres Amt. Und da kann man diesen Ausweis beantragen. Das wissen wir dann aber und können dann auch alles in die Wege leiten.
Ach, ihr helft dann auch beim Ausfüllen?
Genau, wir helfen sehr oft beim Ausfüllen. Ach, gar nicht, schön. Weil es geht gar nicht darum, weil Menschen das nicht können, sondern es geht um die Ressource. Ja, Menschen sind überfordert mit der Erkrankung. wie alle das wären, ne? Und kommen zu uns und dann übernehmen wir das, was möglich ist, um einfach ein bisschen Last zu nehmen.
Apropos Last nehmen, Lydia, da fällt mir gerade das nächste Thema ein. Danke erstmal für die Ausführungen zum Schwerbehindertenausweis. Ja. Bei mir war die Last am Anfang, die ich sofort abgeworfen habe, die Arbeit. Das heißt, der gelbe Schein, ja, der ist erstmal gar keine Frage bei einer Krebserkrankung. Mhm. Da stellt sich keiner quer. Aber woher kriege ich dann diese Folgebescheinigung? Also wo gehe ich weiter hin, um länger, weil ich bin ja meistens länger krankgeschrieben bei einer Krebserkrankung. Und wie lange geht das? Also wie lange bekomme ich das Krankengeld? Das sind auch immer so Mythen, die oftmals irgendwie im Internet falsch dargestellt werden.
Total, also ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und da ist auch keine Frage ist doof oder irgendwie unangebracht. Alles darf gefragt werden. Beim Krankengeld oder bei dem Moment des Krankschreibens ist es so, Menschen entscheiden sich ja nicht für die Krebserkrankung, haben die leider, aber entscheiden sich, kann ich arbeiten oder nicht? Und die meisten ist es so, wie du sagst, dass sie erstmal krankgeschrieben sind. Wenn man Angestellter ist, hat man 6 Wochen Lohnfortzahlung, also bekommt 6 Wochen lang das Gehalt.
100%?
Genau, 100% und würde dann aber in das Krankengeld fallen. Das Krankengeld ist leider schon eine Schieflage finanziell. Das muss man einfach auch wissen, weil man dann in der Regel 70% des Gehaltes bekommt. Und gilt es ja auch darum, damit umzugehen. Ne? Da hat man einen Anspruch auf 78 Wochen insgesamt, also von der ersten
AU.
Von Tag 1, von der ersten Krankschreibung. Und 78 Wochen sind in der Regel circa 1 Jahr und 3 Monate. Da denken häufig Menschen, ach, das ist ja lange. Mhm. Aber jetzt muss man mal überlegen, wie lang gehen Therapien, ne? Eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie noch oder was auch immer. Und je nachdem, wie man sich da fühlt, kann es sein, dass man nicht arbeiten kann. Das heißt, um dieses Krankengeld zu bekommen, ist es wichtig, das hattest du schon ein bisschen angedeutet, lückenlos krank geschrieben zu sein. Ah. Das würde man bei dem behandelnden Arzt machen. Also manche gehen zum Hausarzt, manche haben Onkologen, manche haben einen anderen Facharzt, je nach Krebserkrankung. Und die schreiben dann die Person krank.
Muss ich, wenn ich jetzt aus dem Krankenhaus komme, also ich war zuerst im Krankenhaus, ich wusste ja vorher gar nicht, dass ich Krebs habe. Und da muss ich halt darauf achten, dass mein Hausarzt dann praktisch lückenlos vom Krankenhaus die Krankschreibung übernimmt.
Genau. Ah, okay. Damit, sonst wird das rausgerechnet und es fehlt einem Geld. Ah. Ne? Also da wäre wichtig, drauf zu gucken. Mit diesen E-Krankmeldungen ist das jetzt aber ein bisschen eine Erleichterung. Ne? Also es geht besser. Und dann wird es übermittelt der Krankenkasse, wenn man zum Beispiel Angestellter ist und gesetzlich versichert. Und dann übernimmt es die Krankenkasse. Also die würde dann das Krankengeld zahlen. Also der Arbeitgeber ist dann raus nach den 6 Wochen. Man hat dann kein Gehalt mehr, aber die Krankenkasse übernimmt. Und in diesen 78 Wochen, da überlegen sich dann die Menschen, was heißt überlegen? Die gucken, wie geht es einem? In welche Richtung geht es? Also kann ich doch wieder vielleicht sogar während Therapie versuchen zu arbeiten, denn das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Arbeit kann auch eine Stärkung sein für die Menschen. Also Arbeit kann Normalität heißen und deswegen, so ist es bei uns auch in der Beratung, schwingen wir immer mit. Also wir würden nicht jemandem sagen, nein, Sie dürfen jetzt nicht arbeiten, sondern wenn es eine Person möchte und kann, dann ja.
Unterstützt ihr das?
Unterstützen wir das. Wenn aber ein Mensch sagt, ich kann das mir nicht vorstellen, es geht gerade nicht oder es geht wegen der Nebenwirkungen auch nicht, kann ja durchaus sein, dann ist es wichtig, dass sie abgesichert sind. Dann sagen wir sowas wie, ne, wie lange das Krankengeld andauert und was es dann für Möglichkeiten gibt, was danach kommen kann.
Wenn ich doch mal wieder versuche zu arbeiten, zählen diese 78, hast du gesagt, ne?
Ja.
78 Wochen dann wieder von vorne?
Nein, leider nicht. Also man hat diesen Anspruch, 78 Wochen Krankengeld für 3 Jahre, innerhalb von 3 Jahren, das ist so eine Blockfrist sozusagen. Das bedeutet, wenn Menschen krankgeschrieben sind und dann versuchen wieder zu arbeiten, dann machen die meisten eine Wiedereingliederung. Also machen eine Erprobung, wie läuft es mit der Arbeit, sind in der Zeit krankgeschrieben. Das ist ganz wichtig, dass man sich selber auch sagt, okay, ich versuche das hier.
Trotz Krankschreibung.
Ne? Mhm. Genau. Und versuche das schrittweise, mich vielleicht zu gewöhnen oder zu gucken, ob das klappt. Und dann, wenn es klappt, dann arbeitet man wieder, zum Beispiel voll oder so die Stunden, die man eben schafft, mhm, und bekommt dann den Lohn dafür. Also ab dann erst wieder, nach der Wiedereingliederung. Ne?
Okay, und wenn ich nicht Vollzeit arbeiten kann, deckt jemand die Differenz zu dem vorigen Lohn oder ist das dann mein persönliches Pech, sage ich mal?
Genau, auch eine wichtige Frage. Also es gibt Menschen, die sagen, ich sage jetzt mal, das gibt es ja auch, Menschen, die sagen, es geht finanziell, ich möchte reduzieren meine Arbeitszeit. Ich sage mal so, ich kann mir das leisten. Dann kann das jeder Mensch machen und auch natürlich eine krebserkrankte Person. Wenn man aber merkt, man schafft es nicht, also ich sage jetzt mal, ein Vollzeitjob, ich möchte oder muss reduzieren auf einen Halbtagsjob und es gibt eben finanzielle Einbußen logischerweise, dann kann man versuchen, eine Teilerwerbsminderungsrente zu beantragen, also ein Teil Rente zu bekommen und ein Teil zu arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn man die nicht bekommt und man in einen Engpass kommt durch oder eine finanzielle Schieflage, kann man auch ergänzende Leistung sonst beantragen. Das hat aber so ein bisschen einen Rattenschwanz, weil das kommt immer drauf an, mit wem wohnt man zusammen und
muss man alles offenlegen.
Ja, genau, bei diesen ergänzenden Leistungen. Aber einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente, ne, kann jeder Mensch stellen, der aufgrund von Krankheit nicht mehr, der in seiner Leistungsfähigkeit gemindert ist, so heißt das. Und das ist eben eine Möglichkeit, dann auch zu tun, ne?
Ja, du hast ein gutes Stichwort gesagt, Erwerbsminderungsrente. Ich bin ja Rentner.
Ja.
Und viele fragen und schreiben mir, wie hast du das gemacht? Mhm. Ich kann das aber gar nicht so gut erklären, weil ich habe tatsächlich eine nette Dame am Apparat gehabt, die wieder gesagt hat, ja klar, ich schicke Ihnen die Unterlagen zu, ich habe mich daran gemacht und sie hat mir auch geholfen. Manchmal sind ja so Felder, die sind irgendwie, ja, ich sag mal, Beamtendeutsch wäre jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber die sind halt schwer zu fassen, was man da eintragen soll. Wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, hilft ihr auch bei diesen Anträgen oder an wen wende ich mich, wenn ich in Rente möchte?
Genau. Also wir von der Bremer Krebsgesellschaft, da kann ich auch wirklich für uns werben, wir machen das. Wir helfen auch bei der Erwerbsminderungsrente und vor allem helfen wir bei dem Prozess, den eigenen Prozess der Entscheidungsfindung. Also für Menschen ist es nicht immer so leicht zu sagen, du hast es jetzt so gesagt, ich bin Rentner.
Für mich war es sehr leicht.
Genau, aber es gibt Menschen, die hadern natürlich auch damit, ne, und sagen, gerade jüngere Menschen, ich habe mir das anders vorgestellt, sowieso das Leben. Ja,
das
ist ja außer Frage, aber dann halt auch so, das ist manchmal behaftet mit einem Stigma, ne? Rentner, also jetzt schon vielleicht Erwerbsminderungsrentner. Deswegen versuchen wir da aufzuklären und zu sagen, wenn schon die Erkrankung und es wurde ausprobiert, dass es eben nicht, dass die Kraft nicht reicht, dann kann man das beantragen. Das ist bei den meisten Menschen, die angestellt waren, die Rentenversicherung Bund, also über Berlin, Deutsche Rentenversicherung. Manchmal sind es aber auch regionale Rentenversicherungen. Das klären wir dann, meistens in einem Vorgespräch nochmal. Dann gibt es Voraussetzungen, man muss eingezahlt haben in die deutsche Rentenversicherung. Also es ist mal wieder, ist auch was anderes bei selbstständigen, ne, Menschen. Also wenn man eingezahlt hat in die Rentenversicherung und sich nicht in der Lage fühlt, dauerhaft zu arbeiten, dann kann man das beantragen. Also jeder Mensch hat das Recht dazu. Wir helfen beim Antrag auch. Und es ist aber auch gut, wenn ein Arzt oder eine Ärztin das befürwortet. Soll heißen, wenn man in den Prozess geht zu sagen, ja, ich beantrage das jetzt, ist es gut, zum Beispiel Onkologe oder Facharzt zu informieren und zu sagen, weil man muss die angeben, die Ärzte, und die werden angeschrieben von der Rentenversicherung, um da dann auch eben zu sagen, ja, ich möchte die, bitte schreiben Sie auch wirklich, was sind meine Beschwerden. Ne?
Ja, dass sie auch unterstützend wirken.
Genau,
ne?
Weil manchmal Ärzte und Ärztinnen, ja, Patientin sind in einem allgemein guten Zustand, vielleicht gesehen auf die Krebstherapie, die schlägt an und so, könnte man das so sagen, ja, aber die Folgen der Krebstherapien, ne, also Beschwerden, diese Polyneuropathie, was viele haben, psychische Belastung,
genau.
Auf jeden Fall, Gedächtnis, Konzentrationsschwierigkeiten, die Kraft ist einfach nicht mehr so da. Also manche beschreiben, ja, meine Kraft war früher wie ein Basketball, jetzt ist es eine Orange. Also das finde ich immer ein gutes Bild sozusagen. Es kann vielleicht irgendwann wieder ein Basketball werden, aber man braucht Zeit. Und dann ist die Entscheidung vielleicht manchmal auch für einen Menschen hilfreich, diese Rente in Form zu beantragen, weil es Entlastung gibt. Ne? Weil man sagen kann, okay, im Moment kann ich das nicht. Und bei der Erwerbsminderungsrente ist es so, die ist befristet. Und dann kann man die aber auch verlängern. Und in manchen Fällen ist sie auch gleich unbefristet. Ne? Das kommt ein bisschen drauf an. Was hat man für eine Prognose? Wie ist die?
Ja, und wie ist der Sachbearbeiter? Ne?
Genau, und wie ist der Sachbearbeiter? Und wir sind Freundinnen davon, in der Beratungsstelle auch zu widersprechen. Ne? Mhm. Also nicht die Dinge so hinzunehmen, sondern auch zu sagen, okay, das kann passieren. Wir wissen nicht warum, aber es kann eben, wer da gerade sitzt, es kann passieren, dass es abgelehnt wird, ein Antrag. Und dann sagen wir, gut, wir helfen auch beim Widerspruch, beim Formulieren. Es ist aber kein Selbstläufer. Ich finde nochmal wichtig, der Mythos, eine Krebserkrankung heißt, man kriegt eine Erwerbsminderungsrente, die ist falsch. Also es kriegt nicht automatisch ein Mensch, der eine Krebserkrankung hat, eine Rentenform. Ne? Sondern man muss immer gucken, was hat man für eine Krebserkrankung, wie ist man eingestellt, was hat man für Folgen, wie beeinträchtigt ist man denn tatsächlich auch. Und ich sag mal so, das Anliegen der Rentenversicherung, aber auch einer Krankenkasse ist immer, also gesellschaftlich gesehen, auch, ich sage mal, zu sparen oder zu gucken,
ist es wirklich
begründet. Mhm. Ne? Und meine Erfahrung ist aber, dass es schon auch durchgeht, eine Erwerbsminderungsrente bei krebserkrankten Menschen, aber man kann es nicht pauschal sagen.
Das ist gut, dass du es nochmal sagst, ja. Aber vielleicht ist genau da dann auch ein Beratungstermin wirklich sinnvoll. Ne?
Ja, was wir nicht machen ist, und das machen auch andere Krebsberatungsstellen nicht, wir rechnen das nicht aus. Ne? Ja. Also wie viel Punkte und was heißt das jetzt mit dem Geld? Weil das ist auch häufig eine Frage. Dann verweisen wir an die Rentenstelle. Oder es gibt auch eine wichtige Einrichtung, finde ich, es gibt die Ehrenamtlichen bei der Rentenversicherung, die heißen Verdienstälteste und die kann man aufsuchen, gibt es auch manchmal oft in zum Beispiel in Dörfern viel, dass man dann auch nochmal mit jemandem spricht, der sich auskennt, eine Person und dann auch hilft, ne? Bei Anträgen.
Ja, sehr guter Hinweis. Ja. Wir waren ja eben schon wieder bei Mythen.
Ja.
Nächster Mythos, dass man eine Kur beantragen kann. Also erster Mythos, jeder kann eine Kur beantragen, jeder Krebskranke. Und dann kannst du vielleicht auch den zweiten Mythos gleich mit, ich sag mal, vielleicht begradigen oder uns da die Wahrheit sagen. Wenn ich in Rente bin, auch Erwerbsminderungsrente, bekomme ich keine Kur mehr. Also diese beiden Mythen flattern uns immer wieder ins Postfach.
Genau, da sage ich sehr gerne was dazu. Das erste ist bei der Begrifflichkeit. Also das heißt, es gibt keine Kuren mehr in dem Sinne, das heißt jetzt Reha, ne? Okay. Rehabilitation. Und da hört man ja schon drin, Reha hat immer was mit Bewegung zu tun. Und deswegen soll die Reha einer krebserkrankten Person helfen, vor allem die Krankheit zu verarbeiten, die Folgen der Erkrankung abzumildern. Abzufedern. Je nachdem, was hat man für eine Krebserkrankung? Ich nehme jetzt mal Brustkrebs. Es gibt vielleicht auch durch Strahlentherapie Folgebeschwerden oder durch Chemotherapie, vielleicht auch Hautirritationen. Auch das kann ein Thema sein in Reha. Aber es geht auch darum, zur Kräftigung, also eine Stabilisierung, Seele und Körper, aber eher bezogen auf die Beeinträchtigung, auf die Funktionsbeeinträchtigung, die körperlichen. Und die Idee ist, die geht 3 Wochen, ist stationär. Die Idee einer onkologischen Reha ist, auch zu gucken, Perspektive, kann ich wieder arbeiten oder nicht? Ne? Und weil du vorhin sagtest, Erwerbsminderungsrentner, die haben auch einen Anspruch darauf. Also eine Reha, man hat keinen Rechtsanspruch, das finde ich nochmal wichtig, aber man hat, also es steht einem zu, wenn es Beschwerden gibt. Ja? Also gesetzt im Fall, es sagt jemand, ich habe eine Krebserkrankung und habe aber überhaupt keine Beschwerden, dann ist es schwierig, da irgendwas zu suchen, dann kriegt man das auch nicht. Ne? Aber meine Erfahrung ist, die meisten, wenn man sich dann unterhält, sagen, ja, ich habe Erschöpfung, vielleicht Fatigue, vielleicht habe ich Gedächtnisprobleme, Nervenschwierigkeiten, psychische Belastung und dergleichen. Und dann kann man das beantragen, auch über die Rentenversicherung, interessanterweise, also nicht die Krankenkasse.
Okay.
Weil es ist keine Kur, Also es geht auch über die Rentenversicherung, auch wenn man übrigens Altersrentner ist. Also falls hier Menschen zuhören, die Ü 67 sind, genau, ja. Kann ja auch sein.
Die Regelrentner.
Können, genau, ja. Regelaltersrentner, die können auch beantragen. Mhm. Und genau, Perspektive ist schon Beruf, ja oder nein. Wenn man jetzt Erwerbsminderungsrentner ist, dann geht es eher um Stabilisierung, ne? Und eine Reha soll immer dazu dienen, dass man gestärkt wird, aber eben auch selber aktiv wird. Also ich sag mal, Stichpunkte sind häufig Ernährung, Bewegung, Stabilisierung.
Jetzt eine plumpe Frage, aber Wie fange ich an? Also Wo hole ich mir ein Formular oder was tue ich?
Ja, wichtige Frage. Ja. Also die meisten Menschen melden sich bei uns und fragen, wie mache ich das mit der Reha? Und dann sagen wir folgendes, das können natürlich die Menschen auch überall machen, Berlin und sonst wo. Ne? Mhm. Können sie vielleicht in die Beratungsstelle gehen, Krebsberatungsstelle. Und dann gibt es die Formulare der deutschen Rentenversicherung. Und wir machen das so, dass wir die mit den Menschen ausfüllen, weil es ist alles natürlich verwaltungsmäßig aufgebaut, ne? Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die vielleicht nicht immer zutreffen, aber wir haben da halt ein Wissen drum und gehen das dann zusammen durch. Und wichtig ist dann aufzuschreiben, welche Beschwerden hat man, also was ist die Begründung des Reha-Antrages, und es muss ein Arzt befürworten. Also ein Beispiel, jemand ist in Chemotherapie, hat Beschwerden, dann ist es vielleicht nicht ganz sinnvoll, während Chemo in Reha zu fahren, sondern der Arzt sagt, der Behandler, Onkologe, sagt, ach, wir warten lieber ab. Man kann dann trotzdem schon beantragen, aber schreibt dann rein, voraussichtliches Ende der Chemotherapie dann und dann. Jetzt fragen sich vielleicht manche Menschen, was ist, wenn man immer in Therapie ist? Stichwort Erhaltungstherapie, ja? Also metastasiert erkrankt und vielleicht ständige Therapieformen, dann gibt es ja durchaus auch Medikamente, die man mitnehmen kann. Oder Reha-Kliniken sind ausgebildet und man kann das dort auch weiter die Behandlung bekommen.
Also das kann man da reinschreiben. Ich sage, du brauchst alle 3 Wochen eine Immuntherapie, dann schreibst du das da rein.
Genau, und dann würde man gucken, wenn man dann sucht, eine Reha-Klinik, auch da hat man ein Wunsch- und Wahlrecht, finde ich auch wichtig zu wissen. Also man darf sich überlegen,
ans Meer
oder bin ich ein Bergemensch oder fühle mich da verortet. Und dann guckt man natürlich nach der Reha-Klinik, also nach der Indikation, also welche Klinik ist ausgezeichnet für welche Krebserkrankung. Und dann darf man sich da, mittlerweile ist es so, 3 Wunschkliniken angeben und meine Erfahrung ist, dass da auch meistens eine davon dann passt. Und man dann die Genehmigung bekommt von der Rentenversicherung.
Und sonst Einspruch?
Sonst genau, Widerspruch, 4 Wochen, ne? Okay. Hat man Zeit, wenn man das Schreiben bekommt, sagen wir mal eine Ablehnung. Dann ist ganz gut, kurz überlegen, möchte man die Kraft aufwenden zu widersprechen und dann würde ich immer sagen, am besten melden, also bei uns oder bei anderen Krebsberatungsstellen, damit die mit einem vielleicht einen Widerspruch formulieren können.
Nicht, dass man sagt, es war nicht Sylt.
Ja, genau. Also eher so, also ich würde schon eher sagen, wenn die ganze Reha abgelehnt werden würde, ne?
Ja, dann.
Beim Wunsch- und Wahlrecht ist es so, die versuchen das zu ermöglichen. Die heißt die Rentenversicherung. Mhm. Aber es kann immer mal sein, dass es auch vielleicht mit der Klinik nicht hinhaut. Und dann sich auch zu sagen, okay, die Kliniken müssen eine bestimmte Qualität haben, die onkologischen Kliniken. Ne? Mhm. Man geht nicht in eine Herzklinik, sondern es ist wirklich eine onkologische Reha mit einem Schwerpunkt der Krebserkrankung.
Also es ist gut für mich und ich lasse mich auch darauf ein. Ja. Vielleicht hat es auch einen Grund, dass die ausgewählt wurde. Ne?
Genau. Und was ich auch noch interessant finde, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, Menschen, die erstmal skeptisch sind mit einer Reha, das ist meine Erfahrung, die nehmen am meisten mit.
Okay.
Aus der Reha. Also vielleicht, wenn jemand zuhört und sagt, soll ich das wirklich machen, dann ist es vielleicht gerade ganz gut, es zu tun. Und trotzdem wichtig, mit was geht man da rein in die Reha, ne? Also mit welcher Idee? Da finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, okay, eine Reha heißt nicht, danach ist alles super, ne? Also eine Reha bietet an, in Bewegung zu kommen in bestimmten Themen, vielleicht auch Beeinträchtigung abzuwenden, aber eine Reha heißt nicht, dass danach dann, wenn man erschöpft war, man total fit ist. Ne? Das finde ich auch nochmal wichtig.
Vielleicht gutes Stichwort zum nächsten Mythos.
Ja.
Nicht alles gut.
Mhm.
Es heißt ja, oder viel im Internet steht, jeder Krebserkrankte hat Anrecht auf einen Pflegegrad. Mhm. weil du eben sagtest, nicht alles gut, bin ich jetzt auf Haushaltshilfe gekommen und Pflegegrad. Ja, wie gehe ich das an? Also wie gehe ich das Thema Pflegeversicherung an?
Also es ist so, eine Krebserkrankung heißt nicht, dass man einen Pflegegrad benötigt, aber es gibt durchaus Folgen von Therapien, wo man einfach merkt, es geht nicht. Man schafft es zu Hause nicht. Und da beginne ich mal mit dem kleineren Teil, das ist die Haushaltshilfe. Kleiner deswegen, weil die Haushaltshilfe hat nicht so viel erstmal mit dem Pflegegrad zu tun, sondern wir nehmen jetzt mal einen Mensch in Chemotherapie, ich nehme jetzt mal einen Mensch vielleicht mit Familie und bekommt es gerade nicht hin aufgrund der Folgen der Chemo, Haushalt, Kinderbetreuung und ich sag mal das alltägliche Leben zu führen. Ja. Dann kann die Person sich melden bei ihrer Krankenkasse, bei der Krankenkasse der krebserkrankten Person und sagen, ich schaffe es aufgrund von Krankheit gerade nicht. Dann kriegt man für mindestens 4 Wochen eine Haushaltshilfe, die über die Krankenkasse bezahlt wird. Hat noch keinen Pflegegrad, sondern es ist wirklich jetzt erstmal eine Hilfsform. Mhm. Manchmal gibt es auch Möglichkeiten, also nicht nur manchmal, sondern sehr oft, wenn die Kinder noch jünger sind, dass auch eine Betreuung übernommen wird oder Kind von A nach B bringen. Also wirklich, es soll eine Entlastung sein, ne? Und wenn Kinder im Haushalt sind, kann man das auch verlängern. Das ist das eine, ne? Kann man über die Krankenkasse machen. Das ist eher für Menschen, die, wo man weiß, okay, das ist jetzt gerade aufgrund der Therapie so, aber es wird wahrscheinlich in nächster Zeit wieder eine Stärkung geben, dass ich das vielleicht nicht länger brauche. Dann gibt es Menschen, die so stark beeinträchtigt sind oder länger beeinträchtigt sind, dass sie sagen, nee, eigentlich brauche ich dauerhaft so eine Einstufung vielleicht. Ja. Und dann kann man über die Pflegekasse der Krankenkasse, also wieder über die eigene Krankenkasse gehen und einen Antrag auf Pflegegrad beantragen.
Also ich rufe da an und sage, ich möchte ein Formular haben,
um Pflegegrad. Und manche sind sogar schon so modern, dass man das online machen kann.
Nee, echt?
Ja, nicht alle Kassen, aber doch ein paar gibt's. Und dann kann man sozusagen so einen Grundantrag schon mal stellen. Aber es ist auch wieder so, manchmal haben wir Beratungen, da kommen Menschen und sagen, die Fragen sind echt kompliziert. Und das finde ich auch, sogar bei Pflegegrad schon, ne? Also bei den ersten Fragen. Und da versuchen wir auch zu unterstützen.
Ja, ich glaube, man hat auch so ein bisschen Angst, falsch zu antworten.
Genau.
Ne? Also ich meine jetzt so den Hintergrund, was wollen die eigentlich von mir?
Ja, ne? Genau.
Also sage ich jetzt was Falsches? Ja. Oder was bei mir so, das hatte ich ja letztes Mal in der letzten Folge schon angedeutet, bei mir war es auch so, mal den schlechtesten Tag zu beschreiben. Das hatte ich in meiner Beratung so als Tipp bekommen. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich sag mal, wenn du das an einem guten Tag ausfüllst, sieht dieses Schreiben bestimmt anders aus, als wenn du das an einem schlechten Tag ausfüllst. Ne?
Total. Und es ist auch wichtig zu sagen, wenn man sich da, wenn es so ist, ne, dass man sagt, man kann es auf Dauer nicht leisten. Auf Dauer heißt schon, ich sag mal so, im Pflegegrad kriegt man in der Regel, wenn es länger als ein halbes Jahr einem sehr schlecht geht, dann kann man versuchen, den zu bekommen. Manchmal wird aber auch ein Pflegegrad im Krankenhaus schon über den Sozialdienst beantragt. Also wenn die Menschen entlassen werden zum Beispiel. Aber weil du vorhin fragtest, wie macht man es? Ja, über die Krankenkasse, die Pflegekasse dort. Und dann ist es total wichtig, genau was du gesagt hast, auch zu beschreiben, was alles, also es ist eher ein bisschen defizitär dann. Ja, also soll heißen, man sagt eigentlich eher, also Menschen tendieren ja dazu zu sagen, ja, es geht schon irgendwie.
Ja.
Aber dann auch zu sagen, nee, es geht nicht. Ich komme nicht an den Schrank, ich kann gar nicht, mir ist schwindelig oder ich kann überhaupt nichts tragen, ne? Ich kann gar nicht saugen, kann nichts zum Beispiel in dem Haushaltsthema. Dass man das dann auch betont, weil es kommt ein medizinischer Dienst zu einem, der Krankenkasse, der Pflegekasse dann und prüft das. Also man kriegt den auch nicht einfach so. Den Pflegegrad.
Nee, genau, aber dass man, mir fällt gerade ein gutes Beispiel ein, weil das hatte ich so als Beispiel genannt bekommen. Zum Beispiel fragte er dann jemand, und wie ist mit Duschen? Können Sie noch alleine duschen? Und wenn du das beantwortest mit ja, aber, und das sagen viele nicht, ja, manchmal muss mir der Rücken gewaschen werden, weil ich habe Bewegungseinschränkungen, oder ich muss mich ab und zu hinsetzen, weil mein Kreislauf zusammenbricht. Ne? Dann beantworten die meisten mit Duschen geht, also geht. Aber man soll dann auch sagen, was nicht geht, ne? Ja. Oder wo die Einschränkungen dann sind.
Genau. Und das ist sowas, wir gucken ja in der Beratung immer darauf, wo sind die Ressourcen der Menschen? Mhm. Ja, also wo können wir den Mensch noch ein bisschen pieken in eine Richtung, oder nicht pieken, sondern sachte hinführen, das zu sehen, ne? Was man eigentlich für Qualitäten hat, was für Ressourcen, was man für eine Stärke hat. Und bei dem Pflegegrad ist es so ein bisschen, da sage ich immer, für den Moment sagen Sie mal nur das Schlechteste, weil was man gerade hat, ne? Ja. Damit man den dann halt auch bekommt, ne?
Ja, genau. Und das Gute interessiert die ja nicht so wirklich, sondern die.
Genau. Was sind wirklich die Beeinträchtigungen?
Genau. Was, ne? Wo können wir helfen, ne?
Genau. Ja. Und es geht nicht darum, sich was zu erschleichen, sondern wirklich auch zu sagen, ja, ich habe Beeinträchtigungen, ne? Was wichtig ist, wenn man einen Pflegegrad hat, da schließt sich Arbeiten aus, ne? Also nur mal so, also diese Haushaltshilfe, das ist einfach niedrigschwelliger. Für einen bestimmten Zeitraum kann man die in Anspruch nehmen.
Auch von der Krankenkasse,
genau. Mhm. Und ist zum Beispiel krankgeschrieben, schafft das gerade nicht, dann kann man das bekommen. Mhm. Wenn man jetzt aber, also man würde keinen Pflegegrad bekommen und arbeiten gehen, weil das widerspricht sich, ne? Also Pflegegrad heißt schon, man kann sich nicht mehr versorgen ausreichend.
Das heißt, ich warte dann lieber, bevor ich mich von meinem Arbeitgeber dann trenne oder ich sag mal aus dem Krankgeschriebenen dann praktisch einen Aufhebungsvertrag mache, warte ich lieber mit der Beantragung der Pflegestufe.
Ja.
Weil ich eigentlich damit aussage, ich bin nicht mehr arbeitsfähig.
Mhm. Ja. Genau, und deswegen ist schon so ein bisschen die Frage, und das ist auch ein Thema, würde ich auch fast sagen, fast jede zweite Beratung bei uns, Thema Beruf und Krebs. Ne? Mhm. Also das spielt ja alles mit rein. Das, was du vorhin sagtest mit Erwerbsminderungsrente, ja, nein, oder Wiedereingliederung, wo sehe ich mich? Ne? Das spielt da auch mit rein. Ne? Also dass man sagt, sehe ich mich im nächsten halben Jahr zum Beispiel arbeitend?
Ja. Ne?
Oder wo stehe ich da gerade? Kommt auch ein bisschen natürlich dann aufs Alter auch an, ne? Es gibt sehr viele Menschen, die müssen auch wieder arbeiten. Also weil es eben eine finanzielle Schieflage meistens sofort gibt mit der Krebserkrankung. Man hat ja dann diese Lohnfortzahlung erst, ja, aber dann,
wenn die dann schon, ausläuft, ne?
Genau. Ja. Und es hat immer, weißt du ja selber auch sicher, es gibt hohe Ausgaben, ne? Es gibt ja Zuzahlungen. Also die Sachen, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel Haushaltshilfe, oder auch Behandlungen, wissen alle Betroffenen, da gibt es Zuzahlungen. Also die Krankenkasse übernimmt vieles, aber eben ein Teil muss man zuzahlen. Und auch das ist ja schon eigentlich viel, ne?
Ja, es gibt die Zuzahlung bei gesetzlich Versicherten.
Ja.
Und es gibt ja auch noch die Sachen, die du drüber hinaus machst.
Mhm.
Also ich sag mal jetzt wie bei mir, meine Heilpraktikerin oder Physiotherapie oder sowas, wo man manchmal auch private Leistungen in Anspruch nimmt, die nicht von der gesetzlichen Krankenkasse abgedeckt werden. Und dann zahlt man ja auch noch für seine Krankheit einen Betrag, den keiner übernimmt. Ne?
Genau.
Ich meine, die finanzielle Belastung wird da ja auch noch mal höher, wenn man krank ist. Die wird ja nicht besser. Ne? Man spart vielleicht den Sprit zur Arbeit, aber alles andere geht ja eigentlich hoch.
Mhm. Ne? So ist es, ja. Das ist auch das, was oft so ein bisschen mit, also wenn man darüber, wenn man das besprechen möchte, sowas wie, wenn Menschen zu uns kommen und sagen, ah, oh, das ist irgendwie unfair, also sowieso die Erkrankung zu haben, klar. Aber es ist auch unfair, manche sagen, ich werde jetzt noch dafür bestraft, finanziell, obwohl ich doch eigentlich das Tollste wäre, ich hätte das nicht und könnte arbeiten oder hätte die Kraft zum Arbeiten und wieder meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das und da versuchen wir auch, was kann jetzt entlasten? Ne? Also wenn Menschen wirklich in der Schieflage sind und es nicht auffangen können, die Differenz, dann gibt es ja auch nochmal Möglichkeiten. Also Stichwort ergänzende Leistungen. Also wir gucken auch, was gibt's staatlich? Was gibt's für Möglichkeiten? Auf was man keinen Rechtsanspruch hat, aber was wir auch manchmal hinweisen, sind sogenannte Hilfsfonds. Wenn man in finanzielle Nöten, in finanzielle Not kommt. Das sind einmal Hilfen, vor allem wichtig zu nennen, die Deutsche Krebshilfe aus Bonn. Die kann da deutschlandweit was vergeben aufgrund von Spendengeldern. Dann wird eben geprüft, von was lebt man und was hat man für Ausgaben, ne? Und
wie ist das überhaupt berechtigt?
Ja. Es ist berechtigt. Mhm. Das ist übrigens überall so. Es funktioniert meistens nichts mit einem Anruf, sondern es hat halt immer mit behördlichen, genau. Ja. Und manchmal kommen Menschen zu uns und sagen, ich kann nicht mehr. Diese ganzen, die Zettel stapeln sich, ne? Mhm. Und auch da setzen wir an und sagen, ja, dann melden Sie sich, ne? Wir versuchen zusammen eine Struktur zu finden. Also soll nicht heißen, dass wir jetzt alle Zettel sortieren der Menschen, aber wir gucken bezogen auf Krebs, ne? Jetzt als Krebsberatungsstelle gucken wir, was kann jetzt Entlastung bringen.
Einfach, dass man nicht alleine ist und das vielleicht zu zweit ausfüllt. Ja, ne? Das ist, auf jeden Fall. Ja, für viele, glaube ich, auch schon einfach das, was dann sofort zur Lösung führt. Ne?
Ja.
Wenn man sich zusammen hinsetzt und dann kriegt man vielleicht das ein oder andere Textfeld erklärt.
Ja.
Und zack, ist man die Sache auch los dann.
Ja, also wenn
es dann wieder auf dem, man packt es ins Kuvert und schickt es weg, dann ist die Sorge ja auch praktisch erstmal weg. Jemand anderes arbeitet damit und ja, vielleicht kriegt man dann finanzielle Unterstützung, Hilfsmittel oder sonst
was. Genau, oder auch Zuzahlungsbefreiung, ne? Mhm. Also auch das können wir besprechen. Also es ist schon immer so gedacht, ich stelle manchmal meine Arbeit so ein bisschen so vor, wie dass ich so einen Bauchladen vor mir habe. Also das heißt, ich kenne die Struktur der Stadt, in der wir sind, ne? Mhm. Weiß, was gibt es für Einrichtungen. Was passt wie, weil ich dann auch sage, wenn es jetzt nicht wenn es sich nicht mehr auf Krebs bezieht, ja, und Menschen kommen zu uns, dann sage ich ja, vielleicht gibt's in ihrem Stadtteil noch Hilfe da und dort, ne? Also wir geben auch Auskunft, aber wir sind keine Lebensberatung.
Nee, aber du kannst aber, aus dem Bauchladen praktisch das rausgeben, was für den Menschen denn individuell vielleicht vonnöten ist.
Ja.
Und was er zum Beispiel nicht weiß, ne?
Genau.
Deswegen diese Folgen.
Voll.
Ja, Stichwort Folgen.
Ja.
Ende der ersten Folge. Wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht mit Lydia von der Bremer Krebsgesellschaft, dann hört euch gerne Folge 2 an.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.